Vor sehr vielen Jahren, bevor die Türkei muslimisch geworden war, reisten zwei Missionare durch jenes Land. Der eine hieß Saulus, wurde aber Paulus genannt. Der andere hieß Silvanus, wurde auch kurz Silas genannt. Sie besuchten Gruppen von Christen, von denen es in der Region eine erfreuliche Anzahl hatte. In der Gruppe in Lystra trafen sie einen begabten jungen Mann, Timotheus mit Namen, der eingeladen wurde, als Mitarbeiter mitzureisen. Mit der Zeit gelangten sie an die westliche Küste des Landes, unweit der Mündung zum Schwarzen Meer. Hier in Troas dürfte der Arzt und Schriftsteller Lukas zur kleinen Mannschaft hinzugestoßen sein. Zu viert reisten sie dann weiter, betraten europäisches Festland und kamen bald zur bedeutenden Stadt Philippi in Makedonien, wo es aufregende Ereignisse gab. Zunächst vermuteten sie eine Gebetsstätte am Fluss, eine jüdische Gebetsstätte, und in der Tat, als sie dorthin kamen, trafen sie einige Frauen, die gewohnt waren, dort am Schabbat zu beten. Dort durften sie das Wort ergreifen und den Frauen von Jesus Christus sagen. Es war dort eine wohlhabende Geschäftsfrau, die gut zuhörte und das Wort von Paulus und Silas aufnahm. Und sie fand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Vielleicht war sie nicht selbst jüdisch, aber sie war gern bei diesen anderen Frauen dabei. Mit der Zeit kamen noch andere zum Glauben an Jesus Christus. Und als sie hin und her zogen in der Stadt, um ihren Dienst zu tun, ihren missionarischen Dienst, traf es sich, dass eine Sklavin, eine Wahrsagerin, ausrief: Da sind die Männer Gottes, Diener des lebendigen Gottes. Und das tat sie während vieler Tage. Paulus und Silas und Timotheus und Lukas waren eine geraume Zeit in Philippi, um dort ihre Missionstätigkeit zu tun. Mit der Zeit wurde Paulus das aber zu viel, und er sprach den Geist, den Dämon, in der Sklavin an und gebot ihm, im Namen Jesu Christi auszufahren. Somit aber war das Mädchen nicht mehr imstande zu wahrsagen. Und darunter litten natürlich ihre Herren finanziell. Und so haben sie einen Aufruhr angezettelt. Paulus und Silas wurden vor die Behörden geschleppt und es war große Aufregung. Und in dieser Aufregung kamen dann die Missionare bald ins Gefängnis. Ohne ein Gerichtsverfahren, ohne gehört zu werden. Trotz dessen, dass sie römische Bürger waren, aber das wussten die Leute zunächst nicht. Der Kerkermeister, der Gefängniswärter, hat sie dann sicher verwahrt, im Inneren des Gefängnisses, hat sie dann zudem allem, sie wurden inzwischen geschlagen und misshandelt, und er tat sie dann in den Stock im Inneren des Gefängnisses. Das war natürlich eine schwere Sache für diese Missionare, ein Rückschlag gleichsam, aber sie durften Trost finden in ihrem Herrn, und so stark war der Trost, dass sie begannen zu singen in der Nacht. Sie sangen aus dem Alten Testament Psalmen und vielleicht noch andere Lieder, die andere Christen inzwischen gedichtet hatten, komponiert hatten. Auf jeden Fall um Mitternacht haben sie frohen Herzens, trotz ihrer Leiden, körperlichen Leiden, gesungen. Und damit einmal hat Gott sich eingeschaltet. und hat ein gründliches Erdbeben veranlasst. Die Türen des Gefängnisses sprangen auf und der Kerkermeister erwachte und meinte, als er die offenen Türen sah, alle Gefangenen seien inzwischen entflohen. Er wusste gar nicht, wie lange die Türen offen gewesen waren. Paulus hat das vermutet. Vielleicht hat er ihn auch irgendwo gesehen. Und vielleicht hat er gehört, wie er zu sich selbst da gesprochen hat in seiner Not. Auf jeden Fall wollte der Gefängniswärter sein Leben nehmen mit dem Schwert. Er wusste ja, was ihm blühte. Paulus aber weiß davon und ruft ihm zu im Gefängnis: Tun Sie sich nichts an, wir sind alle hier, niemand ist weg. Der Mann lief ins Innere des Gefängnisses zu Paulus und Silas und fiel auf die Knie und fragte: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist eine eigenartige Frage. Man fragt sich, wie kommt der Mann auf diese Frage in diesem Wirrwarr? Woher weiß dieser Heide von Jesus Christus? Wieso, oder einfach von der Rettung, wieso kommt diese Frage in ihm auf? Gerade hat er sein Leben nehmen wollen und jetzt möchte er gerettet werden. Es ist möglich, dass während dieser vielen Tage, dass sich die Botschaft von Paulus und Silas herumgesprochen hat. Immerhin wusste die Sklaven auch von dem. Und es kann sein, dass der Gefängniswärter sich hat Gedanken machen müssen, wenigstens sich das irgendwo hat anhören müssen, was dort von diesen zwei Missionaren verkündet wurde. Und so kommt diese Frage aus ihm heraus in dieser Nachtstunde. Und Paulus und Silas können dann ganz kurz ihm sagen, was er tun muss, um gerettet zu werden. Er soll sein Vertrauen in den Messias setzen, den israelitischen Messias, Jesus Christus. Von dem dürfte der Gefängniswärter also in diesen Tagen etwas gehört haben. Aber das genügte nicht ganz wohl. Der Gefängniswärter hat sie dann herausgeführt, inzwischen auch zu sich ins Haus genommen. Die Hausgenossen, seine ganze Familie, möglicherweise waren noch Sklaven da und andere. Der ganze Haushalt, das ganze Gesinde hat von diesen zwei Missionaren dann weiter Evangelium gehört. Und alle vertrauten ihr Leben Jesus Christus an. Sie wurden, heißt es im Bericht des Lukas, gläubig an Jesus Christus. Und wie es damals üblich war, wurden sie sofort getauft. Irgendwo im Gefängnis war offenbar genügend Wasser dafür. Und sie wurden sofort getauft. Und sie haben sich alle unbändig gefreut. Es war große Freude in diesen Nachtstunden. Ob sie sich noch hingelegt haben, weiß ich nicht. Aber als der Morgen kam, der Gefängniswärter musste die zwei irgendwo wieder zurück ins Gefängnis tun. Aber als der Morgen kam, kamen die Behörden, wenigstens die Gesandten der Behörde, mit der Botschaft zum Gefängniswärter, er solle die zwei da freilassen. Sie dürften also gehen und die Stadt verlassen. Und als der Gefängniswärter diese Botschaft, diese Nachricht Paulus und Silas brachte, sagte Paulus, und es war nun weise von ihm, das so zu tun, vorhin war er bereit gewesen, für Jesus Christus zu leiden, in diesem großen Tumult. Er hat sich nicht gewehrt. Aber jetzt war es an der Zeit, diese römischen Behörden daran zu erinnern, was es um ihr eigenes Gesetz war. Und er sagt zum Gefängniswärter: Man hat uns ohne ein Gerichtsverfahren hier hingesteckt. Wir sind römische Bürger und das geziemt sich nicht. Die Gesandten haben die Botschaft zurück an die Behörden getragen. Und als die das vernahmen, haben sie es natürlich mit der Angst gekriegt, genau wie der Kerkermeister in der Nacht, als er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Die Römer hatten strenges Gesetz, hatten auch strenge Sitten, wenn das Gesetz nicht eingehalten wurde. Es konnte einem den Kopf kosten. Kein Wunder, dass diese Behörden um ihr Leben bangten. Dann kamen sie selbst und sprachen mit den Missionaren. Nun lässt aber Paulus nicht nur Gerechtigkeit, er erinnert nicht nur an Gerechtigkeit, sondern er lässt Gnade walten. Er hätte sie ja anklagen können, das tut er aber nicht. Sehen Sie, die Sache mit dem Evangelium kennt beides. Heiligkeit und Gerechtigkeit, genau wie Gott, der diese Botschaft in diesen irdischen Raum hineingesetzt hat, und Gnade. Aber die zwei finden bei Gott im Evangelium eine heilige Harmonie, Ausgewogenheit. Auf jeden Fall durften sie dann aus dem Gefängnis. Sie sind dann dem Wunsch der Behörden entgegengekommen, haben nichts weiteres unternommen. Und sie sollten dann aber doch die Stadt verlassen. Nun, auf diesen Wunsch sind sie bald eingegangen, aber nicht sofort. Sie nahmen sich Zeit. Es war inzwischen eine Gruppe von Christen in diesem Ort entstanden. Und sie gingen zu dieser Gruppe, die haben sich wohl inzwischen zusammengefunden und gebetet, wegen des Tumults und so weiter, wie das in Jerusalem auch einmal geschehen war, als Petrus dort in Gefahr war. Und so haben sie noch einige Worte zum Abschied für diese jungen Christen, die nur einige Tage alt im christlichen Glauben sind. Und dann verabschieden sie sich und es geht weiter. Dann ging es westwärts und südwärts, weiter, bis sie zur Hafenstadt Thessalonich, heute Saloniki, kamen. Wo immer es auf solchen Reisen möglich war, besuchte man gern zuerst das jüdische Versammlungshaus, Synagoge genannt, wo fromme, bibelliebende Juden, sowohl als diesen freundlich gesonnenen Nicht-Israeliten, sich zum Beten und Lesen der Schrift trafen. In Thessalonich gab es ein solches Haus und dem Paulus wurde dreimal gestattet, an Schabbat-Treffen das Wort zu ergreifen. Dabei bezog er sich gern auf alttestamentliche Texte, die sich auf den Messias bezogen, und er konnte hierauf die gute Nachricht weitergeben, dass dieser Messias bereits gekommen sei, bereits in der Welt gewesen sei. Im Bericht des Lukas lesen wir: Dabei tat er auf und legte dar, dass es für den Messias notwendig war, zu leiden und wieder aufzustehen von den Toten. Und, so sagt er, dieser ist der Messias, Jesus, von dem ich euch Botschaft bringe. Er sagte, der Messias sei gekommen und er hätte gelitten. Wenn in der Bibel gesagt wird, dass der Messias gelitten hat, dann müssen wir sofort ergänzen und wissen, dass er auch gestorben ist. Das Wort Leiden gebraucht man nicht nur, wie wir heute, nur von Leiden, sondern auch vom Sterben. Man spricht davon, dass man den Tod erlitten hat. Und er sei nicht nur gestorben, sondern er sei auferstanden von den Toten. Was will das heißen? Das will heißen, dass ein Sündloser gestorben war. Denn nicht irgendjemand steht so von den Toten auf. Das wird in der Bibel sonst wo deutlich. Es waren vorher einige von dem Tode auferweckt worden. Jesus hatte einige vom Tode auferweckt. Aber die waren dann wieder gestorben. Aber wenn der Messias vom Tode aufersteht, dann stirbt er nicht mehr. Dann bleibt er am Leben. Und der Grund für die Auferstehung des Messias ist ein anderer Grund als der Grund für die Auferstehung anderer. Er steht auch mit einem anderen Körper auf. Es ist anders mit seiner Auferstehung. Es ist auch anders mit seinem Tod. Wenn der Messias stirbt, dann stirbt ein Sündloser. Denn der Tod war ja wegen der Schuld des Menschen in die Welt eingeführt worden. Gott hatte ihn als Strafe auf Adam und Eva gelegt. Und alle ihre Nachkommen mussten dann diesen Tod erleben, bis auf uns heute. Jeder von uns muss damit rechnen, dass er eines Tages stirbt. Das ist so, weil wir alle, so sagt Paulus im Römerbrief, weil wir alle Sünder sind und gesündigt haben, das heißt, wir haben uns gegen Gott verschuldet. Aber nun kommt der Messias und er ist das von Gott verordnete Opferlamm anstelle von allen Menschen und er stirbt an unserer Stelle als Sündloser für sündige Menschen. Und weil er nicht nur sündlos, sondern Gott in Menschengestalt ist, kann er wieder auferstehen, ohne vom Tode gefangen gehalten zu bleiben. Es ist also anders mit dem Tod, mit der Auferstehung von Jesus Christus, dem Messias. Und davon spricht Paulus, wenn er in Thessalonich ist. Er sagt, dieser Messias ist gestorben, und er hat das auch erklärt, weswegen, und er ist wieder auferstanden. Und er sagt, der Jesus, von dem ihr vielleicht mal irgendwo gehört habt, im Land Israel, das ist der Messias, von dem die Bibel schon lange erzählt hatte. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und gesellten sich zu Paulus und Silas. Auch von den frommen Griechen eine große Menge, wie von den ersten Frauen nicht wenige. Es entstand also eine erheblich größere Zahl von Christen. Aber die Juden, die nicht der Botschaft von Paulus und Silas glaubten, die Juden wurden eifersüchtig und nahmen etliche böse Männer von den auf öffentlichen Plätzen herumstehenden Müßigen zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und etliche Brüder, andere Christen, vor die Politarchen und riefen, die, die das Weltreich aufgewiegelt haben, diese sind auch hierher gekommen, welche Jason aufgenommen hat. Und diese alle handeln der Verordnungen des Kaisers zuwider, sagen, ein anderer sei König, Jesus. Sie beunruhigten die Volksmenge und die Politarchen, als die dieses hörten. Nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, entließen sie sie. Sofort schickten die Brüder in der Nacht beide, Paulus und Silas, weg nach Beröa. In Beröa trug sich Ähnliches zu. Dort kommen auch Menschen, die in der Synagoge das Wort Gottes von Paulus und Silas hören, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie forschen zudem emsig in der Heiligen Schrift in der Bibel, aber es entsteht dort auch ein Volksauflauf von den Juden, die von Thessalonich gekommen sind, um dort diesen Tumult anzuzetteln. Und so müssen Paulus und Silas wieder weiter. Es geht dann der Küste hinzu und dann nach Athen im Süden, in Griechenland. Von Zeit zu Zeit war Griechenland aufgeteilt in zwei Provinzen. Manchmal war es ein Land, Griechenland, manchmal waren es zwei Länder, Achaia im Süden und Makedonien im Norden. Makedonien war ja das Land, von dem Alexander der Große gekommen war. Nun ist Paulus im Süden, in Achaia, in Athen. Und dort, er ist ziemlich alleine, es ist vielleicht nicht ganz klar, wo Silas geblieben ist. Timotheus war auch mitgekommen, eine Zeit lang, aber Paulus schickt ihn dann von Athen zurück nach Thessalonich. Er hatte selbst versucht, noch einmal wieder zurückzukommen, aber es war nicht möglich. Timotheus kam durch, er wurde offenbar nicht verhindert, und kam dann zurück nach Thessalonich. Paulus bleibt einige Zeit in Athen, dort kommen wieder durch die Verkündigung des Paulus einige zum lebendigen Glauben. Dann geht er weiter nach Korinth, einer sehr bedeutsamen Stadt. Während seiner Zeit in Korinth, wo er übrigens auch wieder in der Synagoge beginnt, das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden, während dieser Zeit kommen dann Titus und Silvanus zu Paulus in Korinth. Und so sind sie wieder zusammen. Aber Paulus ist immer noch besorgt um die Christen in Thessalonich. Timotheus allerdings bringt gute Nachricht aus Thessalonich. Und daraufhin schreibt Paulus den thessalonischen Christen einen Brief. Und aus diesem Brief möchte ich hier und da weiter einige Texte lesen. In seinem Brief heißt es, sie erzählen, das heißt, viele Menschen hatten davon gehört, dass Menschen in Thessalonich von Paulus und Silas die Botschaft von Jesus von Nazareth, dem Messias, gehört hatten. Irgendwie hatte sich die Botschaft verbreitet. Wahrscheinlich sind auch Menschen aus Thessalonich überall hingereist. Damals hat sich die Sache sehr verbreitet. Es sollte uns eigentlich, glaube ich, beschämen, dass jene Christen, sobald sie von Jesus hörten, es sie förmlich umgetrieben hat und sie gleich überall erzählt haben von Jesus Christus. Wir vermögen es jahrelang, den Mund zu halten. Aber jene Christen haben offenbar nicht den Mund halten können. Und in kurzen Wochen war überall in der ganzen Region zwischen dem Makedonien und Achaia bekannt geworden, was in Thessalonich dort aufgebrochen war. Und das ermutigt Paulus. Und er sagt, diese Leute erzählen selbst von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch zu Gott von den Götzenbildern wandtet, um einem lebendigen und wahren Gott leibeigenen Dienst zu leisten und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckte, Jesus, der uns aus dem kommenden Zorn herauszieht. Paulus sagt, diese Menschen hatten sich zu Gott bekehrt. Es gibt Leute, die haben Angst vor diesem Wort. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht ist es auch nicht richtig gebraucht worden. Sodass Leute, man kann ja Angst bekommen vor einem Wort. Aber es ist ein sehr einfaches Wort. Paulus beschreibt das hier. Es ist so, Menschen auf die Botschaft von Jesus hin haben sich zu Gott gewandt. Denn Jesus ist der Weg zu Gott. Und als diese Menschen die Botschaft von Jesus hörten und sich daraufhin zu Gott wandten, dann war diese Bewegung gleichzeitig eine Bewegung weg von den falschen Bildern. Hier ist die Rede von Götzenbildern. Aber es ist so bei uns Menschen, jeder von uns hat irgendwo eine Ahnung davon, dass es ein höheres Wesen gibt. Wenn nicht, dann hat er wenigstens das Bedürfnis, jemanden oder etwas zu verehren. Dieses Bedürfnis, haben Wissenschaftler herausgefunden, ist überall in der Welt, in jedem Stamm vorhanden. Überall hat man das Bedürfnis, anzubeten, zu verehren. Es ist offenbar noch ein Rest vorhanden in vielen Menschen, die sich von Gott abwenden und nichts mit ihm zu tun haben wollen, auf jeden Fall sich wenig für ihn interessieren. Es ist offenbar doch noch ein Rest in unserem Triebwesen, irgendetwas zu verehren. Jemand hat gesagt, der Moment der Verlegenheit kommt für einen Atheisten, wenn er ein Bedürfnis hat zu danken und er weiß nicht, wem er danken soll. Er anerkennt keinen Gott und jetzt möchte einem höheren Wesen dankbar, seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Das ist natürlich ein Moment der Verlegenheit, ja? Zuerst verneint man diesen Gott und dann hat man doch das Bedürfnis, irgendwie dankbar zu sein. Bei vielen Menschen kommt das Bedürfnis nicht sehr oft auf. Wir sind nämlich von Natur aus, ich glaube, das kennt dann jeder von uns, etwas unzufrieden, möchten immer noch mehr haben. Nun, diese Menschen hatten auf die Botschaft von Jesus Christus gehört und hatten sich zu Gott gewandt von den falschen Bildern, die sie von Gott ferngehalten hatten. Jeder von uns neigt dazu, etwas gern zu haben und das vereinnahmt uns und hält uns weg von Gott. Und die Bibel würde so etwas einen Götzen nennen. Das heißt, wir finden es unentbehrlich, wir könnten nicht da ohne. Und wenn etwas einmal weggenommen wird, vielleicht ist es das Auto, und dann gerät es in einen Unfall und es wird zerstört. Die Art und Weise, wie wir reagieren, wenn wir etwas Wertvolles verlieren, zeigt, wie stark wir daran hingen. Als die große Katastrophe bei Sando eintrat vor einigen Jahren, in der Nacht, und die Leute in der Umgebung davon vernahmen, haben sie sehr irrational reagiert. Die großen Flammen müssen daran erinnert haben, dass vielleicht die Welt am Ende sei. Ich weiß nicht, was sie alles getan haben, aber es soll merkwürdig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Leute aus dem Fenster gesprungen sind oder was sie getan haben, nackt oder in den Nachtkleidern auf die Straße gelaufen. Auf jeden Fall sollen sie sehr irrational reagiert haben. Das zeigt, wie die Menschen am Sichtbaren hängen. Wenn einmal das, woran wir uns klammern, weg ist, was dann? Diese Menschen haben falsche Bilder von dem, was wertvoll ist, aufgegeben, haben sich zu Gott gewandt. Um einem lebenden und wahren Gott Dienst zu leisten. Und im Grundtext steht hier, der Dienst eines Leibeigenen. Das sagt Paulus von diesen jungen Christen, als die von Jesus hörten und ihr Leben Jesus gaben, dann anerkannten sie, dass sie Leibeigene von Jesus Christus waren. Wir betonen gern in diesem Lande unsere Freiheit und wir möchten nicht auf sie verzichten. Wer zu Jesus Christus kommt, das sollte jeder von uns wissen, wird zu einem Sklaven, zu einem Leibeigenen. Er gehört nicht mehr sich selbst. Und wer Christ ist oder sagt, er ist Christ, und er versteht sich nicht als Leibeigener von Jesus Christus und dient ihm nicht Tag und Nacht wie ein Leibeigener, bei dem ist in der Tat ein Fragezeichen zu setzen, ob er wirklich Christ ist. Ich sage dieses, um einmal zu klären, was es heißt, Christ zu sein. Es ist bedeutend mehr, als einmal als unmündiges Kind einen Ritus an sich erlebt zu haben. Es ist bedeutend mehr, als in der Kartei einer Kirche aufgeführt zu sein. Es ist bedeutend mehr, als ab und zu vielleicht regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen. Es ist bedeutend mehr, als nur Christ zu heißen oder sich ab und zu in der Gegenwart von anderen, die sich Christen nennen, aufzuhalten. Christ zu sein heißt Tag und Nacht, sich als leibeigener Diener von Jesus Christus zu verstehen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckte. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und er ist gen Himmel gefahren und er kommt wieder. Und Christen, die Gott und Christus heute dienen, die warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann wird er uns bewahren vor dem kommenden Zorn, der ausbrechen wird. Damit rechnen Menschen heute nicht. Dass es in Köln Wasser auf den Straßen der Innenstadt gibt, das ist für sie größere Tragödie als der Gedanke, dass der Zorn Gottes eines Tages ausbrechen könnte. Weiter heißt es in dem Brief des Paulus, ja, ich kann noch weiterlesen in diesem Text, denn ihr wisst selbst, Brüder, um unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich gewesen ist, sondern auch, nachdem wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, unter vielem Ringen, euch die gute Botschaft Gottes zu sagen. Denn unser Aufruf entspringt nicht einer Verirrung. Paulus weiß, dass seine Predigt, seine Botschaft keine Irrlehre ist. Er weiß das. Er ist überzeugt von der Wahrhaftigkeit seiner Botschaft. Noch unreinen, es ist keine unreine Sache. Auch nicht der List. Menschen, Missionare, Evangelisten wie Paulus und Silas und Timotheus und Lukas und andere, die ihren Fußstapfen gefolgt sind, die biblische Botschaft von Jesus Christus verkünden, die tun das nicht mit einem Hintergedanke. Ich weiß, es gibt viele, die sich in die Reihen dieser hineintun und die solche Beweggründe haben. Aber wir müssen unterscheiden zwischen solchen und solchen Boten. Das ist nicht immer leicht und braucht manchmal Zeit. Aber ich ermutige Sie, auch darauf zu achten, ob es echte sind oder nicht. Auch nicht der List, sondern so, wie wir von Gott für tauglich erfunden und mit der guten Botschaft betraut worden sind, so reden wir. Nicht als solche, die Menschen gefallen, sondern Gott gefallen, der unsere Herzen prüft. Jeder von uns sollte darauf bedacht sein, dass er Gott gefällt und sollte nicht Christ sein oder christlich leben, um jemandem zu gefallen unter den Menschen. Es heißt dann weiter, denn ihr wurdet, Brüder, Nachfolger der Gemeinden Gottes in Christus Jesus, die in Judäa sind, weil ihr von den eigenen Volksgenossen dasselbe erlittet, wie sie von den Juden erlitten, die auch den Herrn töteten, Jesus, und die eigenen Propheten zuvor, und uns hinaustrieben aus Thessalonik und aus Beröa. Gott nicht gefallen, sie sind aber religiös, haben dieselbe Bibel, und allen Menschen Gegner sind. Sie wehren uns zu denen, die von den Völkern sind, zu reden, damit sie gerettet werden. Der Kerkermeister, der Gefängniswärter von Philippi, fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gerettet vom kommenden Zorn Gottes, der über die Menschen kommt. Und hier sagt Paulus, wir müssen reden, wir müssen Menschen ansprechen, ob sie Juden oder Nichtjuden sind, damit sie gerettet werden. Wenn Christen das nicht tun, dann hören Menschen nicht die Botschaft von Jesus Christus und sie können nicht gerettet werden von dem Zorn Gottes, wenn diese Botschaft nicht hinausgetragen wird. Ferner heißt es, auch als wir bei euch waren, erinnert er in seinem Brief, sagten wir euch zuvor, dass wir Bedrängnis erfahren würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst es. Das ist ein weiteres Element, das Paulus in seinem Brief erwähnt. Als er in Thessalonich gewesen war, diese kurze Zeit von einigen Wochen, hat er eine ganze Menge über biblische Wahrheiten gesagt. Und er hat die Leute, die sich bekehrten oder bekehren sollten, sofort daran erinnert, wer Jesus von Nazareth anhängen will, der muss damit rechnen, von Menschen verkannt zu werden. So wie Jesus Verfolgung litt und gekreuzigt wurde. Damit muss jeder Nachfolger von Jesus rechnen. Jeder von uns muss das rechnen. Wenn Sie Christ sind, dann müssen Sie damit rechnen, von Menschen verkannt zu werden. Dies ist keine populäre Angelegenheit. Sie kann mal für eine Zeit lang in einer gewissen Gegend populär werden, aber über kurz oder lang kommt dann der Druck. Davon spricht Paulus hier. Ferner schreibt er an einer anderen Stelle, das tut ihr auch. Entschuldigung. Wir rufen euch aber auf, Brüder, darin, in der Liebe, noch mehr zuzunehmen und dass ihr ernstlich bestrebt seid, stille zu sein und die eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Christen sind nicht laut demonstrierende Menschen. Sie kaufen ihre Zeit anders aus. Paulus ruft diese Menschen auf, nicht so laut zu sein, wie die, die diesen Tumult angezettelt hatten, und die eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu wirken, so wie wir euch anwiesen, damit ihr einen wohlanständigen Wandel führt gegenüber Außenstehenden und ihr von niemandem abhängig seid. Christen, sagt Paulus, sollen keine Faulenzer sein. Sie sollen ihr eigenes Brot verdienen. Sie sollen nicht abhängig werden von anderen Menschen. Das ist sehr praktisch, nicht wahr? Ich erzähle diese Dinge, ich erwähne diese Dinge, weil sie sehr praktisch sind und uns zeigen, was für einen Gott wir haben, was für einen Messias wir haben in Jesus Christus, was es heißt, Christ zu sein. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, schreibt er weiter, in Betreff der Entschlafenen, der Gestorbenen, damit ihr nicht auch traurig seid, so wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die keine Hoffnung haben. Paulus sagt, dass Menschen, die ihre Hoffnung nicht auf Jesus Christus setzen, keine Hoffnung haben für das, was nach dem Tode kommt. Das, was nach dem Tode kommt, ist ab und zu Gesprächsstoff, auch in den Zeitschriften und in den Medien, anderen Medien. Die Bibel weiß um ein Jenseits und die weiß ganz genau, was nach dem Tode kommt. Dies ist eine sehr ernste Angelegenheit und es stimmt mich sehr traurig, wenn ich daran denke, dass es Menschen gibt, die nicht wirklich ihr ganzes Vertrauen für Zeit und Ewigkeit auf Jesus Christus, der für uns starb, gesetzt haben, und dass solche dann keine Hoffnung haben. Das finde ich sehr, sehr traurig, aber es ist wahr. Und deshalb sagen wir es so weiter, damit wir unser Vertrauen, während wir noch im Leibe leben, auf Jesus Christus setzen können. Er schließt dann seinen Brief mit folgenden Bemerkungen. Ich beschwöre euch und verpflichte euch auf den Herrn Jesus, den Brief, den er eben geschrieben hat, vor allen heiligen Brüdern lesen zu lassen. Warum nicht vor allen Christen? Paulus weiß, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich ganz hingegebene Christen sind. Und wenn er von heiligen Brüdern spricht, dann ist das nicht Menschen, die sündlos sind und die dann nach ihrem Tod heilig gesprochen werden dürfen, sondern das sind Menschen, das Wort heilig bedeutet, zugeordnet, die ganz Gott hingegeben sind. Er weiß, dass es in Thessalonich solche geben kann, die unter den Reihen der Brüder und Schwestern der Christen zu finden wären, aber sie sind nicht echte. Und er will, dass wenigstens die echten Christen, die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, dass diese diesen Brief vernehmen. Um die geht es ihm. Da wird nicht nur die Menschheit aufgeteilt in Menschen, die Hoffnung haben, Christen sind und nicht Christen, sondern da werden sogar die Christen aufgeteilt in echte und unechte. Und dann schließt er seinen Brief mit einem sehr schönen Gebet. Die Gnade unseres Herrn Die Gnade Jesu Christi sei mit euch. Wahrlich, oder Amen, nach vom Hebräischen oder Aramäischen her. Die Gnade von Jesus Christus. Was ist Gnade? Gnade ist der Ausdruck von Liebe. Gott liebt uns. Und in Jesus Christus hat er seine Liebe und Gnade gezeigt, Menschen gezeigt. Die Botschaft von Jesus Christus ist wie ein Bild auf dunklem Hintergrund nach Römer Kapitel 1. Der Zorn Gottes wird geoffenbart in der Bibel. Er kommt. Er kommt. Davon haben wir heute Nachmittag gehört. Aber weil der Zorn Gottes kommt und Gott nicht will, dass Menschen diesen Zorn erleben, hat er zuvor seine Freundlichkeit in Jesus Christus geoffenbart. Und jetzt besteht die Möglichkeit, von diesem sicheren Zorn vorweg befreit, gerettet zu werden. Und das ist der Aufruf des Evangeliums. Lasst euch retten, lasst euch mit Gott versöhnen, nehmt diese Gnadenhand, die dargebotene Hand der Gnade Jesu Christi an. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Das ist etwas sehr Persönliches. Jedoch, wenn Sie Rückfragen haben, dürfen Sie ruhig mit einigen von uns sprechen. Wir sind bereit zu helfen, wie damals Silas und Paulus und Timotheus und Lukas und später auch andere Mitarbeiter bereit waren, mit Menschen persönlich zu sprechen. Es gab ja nicht nur öffentliche Versammlungen, sondern immer wieder diese Gespräche. Manchmal sogar Gespräche während der öffentlichen Zusammenkunft. Man war frei. Man hat die Botschaft für das, was sie war, angehört. Und einige haben sich dafür entschieden, einige dagegen. Einige war es einerlei. So, das war es, was ich heute Nachmittag sagen wollte. Ich wollte einmal etwas erzählen über diesen Missionar Paulus und wie er gelebt und gewirkt hat. Aber diese Botschaft und die Briefe, diese Kunde, diese Schriften sind auf uns gekommen, weil es auch uns angeht. Denn derselbe Gott lebt heute und derselbe Messias ist heute noch da. Und es sind heute immer noch Christen da, bis Jesus wiederkommt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.